Herzlich willkommen zum TW-Podcast. Mein Name ist Janis Hertel und ich bin neu im Podcast-Team der Textilwirtschaft. In meiner ersten Folge habe ich ein echtes Multitalent zu Gast. Vor 2 Jahren, als er uns angeschrieben hat, war uns sofort klar, da hat jemand Lust auf die Modebranche. Boris Mirkovic ist 37 Jahre alt und gemeinsam mit seinem Businesspartner Nikita Kwitkin gründet er 2019 ein Modeunternehmen, das er stetig erweiterte. Mittlerweile zählt dazu neben dem Label Lola Clothing auch The Cool, ein Store-inklusive Agentur in Düsseldorf. In der heutigen Folge werden wir darüber sprechen, was ihn zum Gründen bewegt hat, warum sich Label, Agentur und Store perfekt ergänzen und wie man eine loyale Community für den stationären Einzelhandel begeistern kann.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hallo Boris, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
Hallo, vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, wie eingangs schon erwähnt, bist du ja beruflich sehr breit aufgestellt. Um erstmal einen Überblick über deine Tätigkeiten zu bekommen, starten wir im Ursprung. 2019 habt ihr das Label Lola Clothing gegründet. Welcher Impuls hat euch dazu bewegt?
Uns war 2019 eigentlich wichtig zu sagen, dass wenn wir diesen Schritt wagen, der ja schon damals sehr schwierig war, da durch Instagram aufgepoppt viele Influencer-Marken an den Markt getreten sind, haben wir gesagt, es muss etwas Besonderes sein und da sind wir natürlich mit einem ganz speziellen Ansatz um die Ecke gekommen, den ihr alle wahrscheinlich noch nie gehört habt. Faires Produkt zu einem guten Preis und uns ist halt bis heute eben sehr, sehr wichtig, dass das Produkt wirklich im Fokus steht. Nicht zwingend das Design, sondern erstmal die Basis, das Produkt, das Material, das Sourcing und das Fabric. Und damals haben wir uns eben auf die Suche gemacht nach etwas Besonderem, einem Mehrwert, wenn wir schon damit starten und sind mit einem Produzenten in Frankreich in Kontakt getreten.
Und welche Produktgruppen bedient ihr?
Angefangen hat es natürlich 2019, weil es mit die einfachste und non-saisonalste Produktgruppe ist mit dem T-Shirt. Das Besondere ist, wie eingangs erwähnt, es ist ein Produkt, das wird im Süden Frankreichs gewebt. Wir waren damals ursprünglich auf der Suche nach Made in Italy, aber uns war dann Made in France sogar fast noch lieber, weil es noch spezieller ist. Und heutzutage ist es so, dass wir das Spektrum erweitert haben, um Warengruppen wie Hoodies, Sweater, Tanktops, Leinen-Viskosehemden, erste Stricker, die ersten Accessoires werden darum gearbeitet. Und ja, jetzt 2024 arbeiten wir an den ersten Prototypen für Jacke und für Hose, weil wir uns stetig, aber in unserer Ausrichtung sehr organisch weiterentwickeln wollen.
Und wie wird das Label distribuiert? Also gestartet seid ihr als D2C-Brand und habt euch jetzt auch dem Wholesale geöffnet, richtig?
Richtig. Also uns ist relativ früh klar geworden, dass wir zu der Kategorie gehören, da unser Produkt durch Haptik besticht, dass wir in den Handel müssen. Und dann haben wir uns, naiv wie wir waren, damals ins Auto gesetzt, 2 Tage Urlaub genommen und sind Richtung Süden gefahren zu einem Händler namens Super aus Stuttgart, hatten ein weißes und ein schwarzes T-Shirt in der Hand und sind ganz blindlings in diesen Laden reingestolpert und haben gesagt, hey, unser Produkt wäre, glaube ich, ein gutes Match für dein Brandportfolio. Und dann wurden wir weiter auf einen Espresso eingeladen und letzten Endes ist es so, dass es bis heute einer unserer wichtigsten Partner ist, einer der renommiertesten, weil wir dort neben japanischen Spezialisten sitzen, wie einem Neighborhood, wie einem Maharishi und einem Viswim und daneben unsere Produktserie anbieten können.
Und mit dem Start bei Wholesale-Partnern musstet ihr auch ein bisschen eure Auslieferung, euren Kollektionsrhythmus neu terminieren. Was habt ihr da beachtet?
Wir wussten, durch unsere Vergangenheit geschuldet, haben beide im Hause PVH gelernt, Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Der Nikita hat damals Sales gemacht für Tommy Jeans und ich Digital Business damals. Wussten wir um die Strukturen, um die Vorläufe. Und es war uns damals schon immer ein Rätsel, wie kompliziert und komplex es sein muss, 9 Monate im Voraus, 8 Monate im Voraus, natürlich unabhängig davon, welche Sparte man bedient, Kollektionen zu definieren, weil in diesen Zeiten, auch in denen wir heute leben, so schnell so viel passieren kann, dass man eigentlich schon eine 180-Grad-Wende nicht nach 9 Monaten, sondern nach 3-4 Monaten machen möchte. Somit war uns klar, auf was wir uns einlassen. Und uns ging es halt darum, dass wenn wir an den Markt treten, ganz wichtig im Auge behalten, was Lead Times bedeuten, dass wir Speed to Market erreichen, dass wir während der Saison noch justieren können und viel wichtiger noch in Zusammenarbeit mit unseren Wholesale-Partnern Nachlieferungen ordern können oder eventuell die linke oder rechte Korrektur ansetzen.
Wie du gerade schon erwähnt hast, wart ihr ja zu dem Zeitpunkt noch in einem Angestelltenverhältnis. Wie habt ihr denn den Spagat gemeistert zwischen Angestellter sein und sich nebenher auch noch selbstständig zu machen?
Ja, der Spagat erfolgt, glaube ich, wie in den meisten Fällen, wenn jemand mit dem Gedanken spielt und nicht so risikofreudig ist und sagt, all in, ich kündige meinen Job und auf geht's, sondern uns war es halt wichtig, das Risiko zu minimieren. Somit sind es klassisch die Urlaube gewesen, die Wochenenden und die Zeiten nach dem Feierabend des 9-to-5-Jobs, in denen wir uns auf die Reise gemacht haben und gesagt haben, okay, das Label muss ein Konzept haben, es muss von A bis Z muss ein Mehrwert gegeben sein, dieses Produkt bei sich aufzunehmen. Und das haben wir, glaube ich, durch die Produktion das Sourcing in Frankreich, die Weiterverarbeitung in Portugal und letzten Endes sogar die per Hand Veredelung in Deutschland ganz gut erreicht und ein ordentliches Qualitätssiegel erzielt.
Und wann habt ihr euch dann entschieden, euren Angestelltenjob zu kündigen und quasi voll in die Selbstständigkeit einzutreten?
Die Entscheidung dazu ist im Jahr 2022 gefallen. Wichtig war uns damals auch nochmal die Branche aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir haben im Konzern gelernt, Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Und dort ist es schon so gesetzt, dass viele Händler angewiesen sind auf den Umsatz. Somit war es eher ein Pull-Effekt. Bedeutet, man war in der komfortablen Situation zu sagen, die Händler sind auf uns angewiesen. Danach waren wir ein Jahr in einer Vertriebsagentur und haben das Ganze eben auch nochmal aus einer anderen Brille kennengelernt, weil das uns eben auch wichtig ist, was es bedeutet, wirklich Brandbuilding zu machen. Von der Pike auf in einem etwas nischigeren Segment, da sind Labels mit aufgebaut worden in der Vergangenheit, wie Nudie Jeans, wie ein Alpha Industries und ein Happy Socks, bis hin zu sehr progressiven Brands, in denen wir uns heute eigentlich so ein bisschen mit Lola sehen und bewegen, wo ein Arte Antwerp, ein Drôle de Monsieur und ein New Originals herrscht. Somit war das für uns nochmal essentiell zu sagen, bevor wir diesen Schritt machen und sagen, wir setzen wirklich auf Store, Agentur und Brand, dass wir nochmal die Branche aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Anfang des Jahres 2023 habt ihr dann ja den Store The Cool inklusive Agentur in der Haroldstraße in Düsseldorf eröffnet. Und ihr habt beides unter einem Dach, sowohl B2C als auch B2B-Bereich. Wie sind die Räumlichkeiten da aufgeteilt?
Es ist so, dass der Store eigentlich relativ simpel und sehr einladend aufgeteilt ist. Es gibt drei Bereiche, zwei Quadrate, wenn man so will, und einen flurartigen Bereich, der so das Bindeglied zwischen beiden Räumen ist. Man muss aber dazu sagen, dass die Agenturphase, die ja primär dann im Januar und Februar und im Juli und August stattfindet, immer nur temporär genutzt wird. Bedeutet, jetzt ist es so, dass ein Drittel des Stores dedicated ist für B2B. Das heißt, wir empfangen die Händler bei uns, sind Gastgeber. Und dann, wenn man den Store jetzt in den künftigen 2 bis 3 Wochen betritt, dann ist es wieder eine ganz normale Retail-Fläche.
Und welche Marken vertreibt ihr mit eurer Agentur?
Es hat sich mit der Zeit herauskristallisiert, dass wir zu 50% die Footwear-Sparte bedienen. Angefangen hat es mit Mercer Amsterdam. Das ist eine Running-Silhouette aus den Niederlanden. Jetzt ist Good News London dazugekommen, ein etwas kommerziellerer Player. Und die modische Spitze, auch vom Preissegment her, sind Duke & Dexter. Das sind Bicolor Penny Loafer aus Manchester. Somit ist 50% der Agentur wirklich den Schuhen gewidmet. Der Rest ist unsere eigene Brand, wie schon erwähnt, Lola. Darum gibt es noch 2 weitere Brands, die jetzt interessant nichts mit Apparel zu tun haben. Das eine ist ein holistisches Self-Care-Brand aus Berlin, das ist Daluma. Und dann gibt es noch ein Interior-Brand, die Teppiche und Regale vertreiben, OK Studio aus Amerika/Schweden.
Mhm. Und du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass ihr beide ja einen langen Hintergrund in der Modebranche habt, sowohl zum Beispiel bei PVH als auch auf Agenturseite. Hat euch diese Erfahrung dann beim Gründen einer Agentur weitergeholfen, beziehungsweise hattet ihr dann auch schon Netzwerke aufgebaut zu Marken, die ihr dann in eure Agentur mit übernehmen konntet?
Durch die Vergangenheit war es so, dass wir zu 2 Marken bereits Kontakt hatten. Die anderen haben wir wirklich akquiriert und das war tatsächlich so über den ganz simplen Weg des Instagrams. Das heißt, eine ganz einfache Nachricht geschickt, die dann dazu geführt hat, dass wir heute jetzt dieses Portfolio besitzen. Das Netzwerk, was wir bis dato aufgebaut haben, konnten wir zum Teil nutzen, aber wir haben auch feststellen müssen, und das ist auch, glaube ich, Fakt, und da spreche ich vielen aus der Seele, dass es momentan sehr tough ist, sowohl für den Wholesale, den B2B-Bereich, als auch für den Retail. Die Zeiten sind nicht einfach, und uns war es halt wichtig zu sagen, dass wenn wir eine Agentur setzen, dass sich keine der Brands kannibalisiert. Das heißt, dass man nicht in einen Raum betritt, der voll mit Ware ist und links und rechts und vorne und hinten eigentlich sich dasselbe größtenteils befindet, sondern dass jede Brand für einen gewissen USP und eine Sparte steht, sei es ästhetisch, sei es funktionell oder preistechnisch.
Und warum habt ihr euch entschieden, zusätzlich zum Store noch eine Agentur zu gründen?
Zum einen, weil es Spaß macht. Das heißt, wir erfüllen mehrere Rollen. Wir sind Chamäleons, wenn ich es jetzt im Plural richtig hinbekommen habe. Das heißt, wir haben in dieser Richtung gelernt. Wir kommen aus dem Wholesale, und uns macht es aber auch Spaß, so ein bisschen die Blickwinkel der jeweiligen Branchen und Bereiche zu betrachten. Das bedeutet, auf der einen Seite sind wir Vertriebler, auf der anderen Seite sind wir Einkäufer. Wir sind nah am Endkonsumenten dran durch den Store. Wir haben unser eigenes Brand, was wir im E-Commerce vertreiben und auch noch wirklich Label-Inhaber sind. Das bedeutet, wir schaffen uns dadurch auch so einen guten Rundumblick in die Zukunft. Bedeutet, okay, was passiert in den kommenden Saisons in den Märkten? Womit haben wir als Brand gerade zu kämpfen, um uns irgendwie zu etablieren? Und was funktioniert wirklich auf der Fläche beim Endkonsumenten? Das heißt, Feedback aus jeglichen Richtungen hilft uns dabei, so einen holistischen Ansatz eigentlich zu betrachten. Und wir sind Kinder des B2B. Nikita insbesondere durch seine Vergangenheit bei Tommy Jeans. Ich habe crossdivisional gearbeitet, und es macht uns Spaß, Brands zu präsentieren, Brands zu stagen, Brands zu inszenieren. Wir sind der Annahme, dass es heutzutage nicht damit getan ist, dass du einen Raum hast, da Stangen hinstellst oder Racks, die Ware aufhängst, den Einkäufer willkommen heißt und sagst, das ist die Kollektion, das ist der Liefertermin, schau mal, was dir gefällt, hier ist die Selektionsstange, sondern ich glaube, man muss schauen, dass man jede Brand inszeniert, und das fängt auch schon im B2B-Bereich an und nicht nur letzten Endes auf der Fläche, wo dann Visual Merchandising und Pop-Ups und Aktivierungen dazu stoßen.
Wie groß ist denn aktuell euer Team?
Unser Team besteht aus 2,5 Personen. Dazu zählen Nikita und ich als Vollzeitler, und wir haben uns eine studentische Aushilfe geholt, die immer mal wieder einspringt, wenn es Termine gibt, die wir wirklich zu zweit wahrnehmen müssen. Das hilft uns, weil wir haben uns auch eine weibliche Person gesucht. Wir haben einen kleinen Anteil bei uns im Store, der wirklich Womenswear dedicated ist. Und da war uns wichtig, jemanden zu haben, der aus diesem Bereich stammt. Und da ist die Charlotte ein guter Win für uns.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Und wie schafft ihr es, gleichzeitig den Store und den Wholesale-Bereich, sozusagen den Agenturbereich, gleichzeitig zu bedienen? Also es gibt ja auch immer Höhepunkte sozusagen zur Order, wo wahrscheinlich dann der Bereich, der B2B-Bereich besonders gefragt ist. Ergänzt sich das oder sorgt das dann sozusagen für Höhepunkte, wo einfach eine sehr hohe Arbeitsausleistung ist?
Dem Kalender geschuldet, und ich kann natürlich nicht für alle sprechen, ist es so, dass bei uns die Umsatzkurve, auch wenn wir keine richtigen Vergleichswerte haben, tendenziell im Juli und August, das heißt in den Hochsommermonaten und jetzt im Januar, Februar auf Retail-Seite niedriger ausfällt als in den anderen Monaten. Was dann wiederum uns zugute tut, wenn wir den B2B-Bereich machen, weil das sind eben nicht genau die Monate sind, in denen wir Saison haben, in denen die Fashion Week sind und wir wirklich Gastgeber sind für die Einkäufer. Somit ergänzt es sich ganz gut. Der Workload, kann man sagen, ist überschaubar, da eben wirklich das eine Gap aufgefangen wird von dem anderen High. Und es ist auch so, dass in unserer Situation, in unserer Lage, in unserem Konzept, was wir uns aufgebaut haben, es natürlich nicht so ist, dass wir 100 Leute bei uns jeden Tag im Store begrüßen auf Retail-Seite. Somit, wir sind beide im Besitz eines Laptops, wir haben beide ein Handy, bedeutet, man kann währenddessen relativ viel auch im B2B-Bereich arbeiten, was Reordern betrifft, was Austausch mit Brands betrifft, was Austausch mit Partnern betrifft und dort auch in-seasonal zu arbeiten. Das heißt, es gibt viele bekannte Kunden, Freunde, die sagen, egal, wenn man am Laden vorbeifährt oder vorbeispaziert, man sieht euch eigentlich immer an Laptops, es sei denn, es ist ein Kunden da. Was macht ihr den ganzen Tag? Und dann ist es eben die Antwort größtenteils, dass es B2B ist.
Und mit eurem Store ist ja noch ein weiteres Eisen im Feuer. Im Retail-Bereich führt ihr bei The Cool hauptsächlich Menswear und ein wenig Womenswear. Magst du einmal eure Store-Zielgruppe etwas ausführen?
Wir haben im Raum Düsseldorf uns damals gefragt, okay, wenn wir stationären uns nochmal bewegen wollen in die Stadt, um einzukaufen, in welches Geschäft würden wir gehen? Und diese Frage haben wir auch unserem Bekanntenkreis, unserem Netzwerk immer wieder gestellt auf der männlichen Seite, weil es aus unserem Blickwinkel nach gefehlt hat. Das war eigentlich der Initiator zu sagen, okay, wir machen ein Menswear-Konzept. Für Women ist die Stadt schon ganz gut abgedeckt, aber speziell in diesem Look, in dieser Ausrichtung, in diesem Brand-Portfolio war es uns halt wichtig zu sagen, dass wir es auf jeden Fall dedicated men machen. Und bei der Kuration der Brands ist es halt eben wichtig, dass das Produkt allein in den wenigsten Fällen irgendwie ausreicht. Sondern es ist eben wichtig zu sagen, wie schafft man ein Brand-Portfolio, was vielleicht kommerziell genug ist, aber auch spitz bleibt, sodass man eben ein USB gewährleistet in der Stadt, die übersät ist mit Luxus, sei es die Königsallee, der Bräuninger oder der Apropos, vielen kommerziellen und vertikalen Playern. Das heißt, wie schafft man durch das Kuratieren und Zusammenstellen der Brands im Store wirklich sein Klientel festzulegen? Und bei uns muss man sagen, zu Beginn haben wir uns gefragt, wie fashion dürfen wir, wie kommerziell sollten wir? Und der Kunde, der bei uns reinkommt, ist der gestandene Mitzwanziger und drüber, der Lust auf mehr hat. Bedeutet weniger Branding. Das heißt, bei uns im Store findet man selten große Logos. Man findet aber sehr viel Produkt mit Raffinesse. Und dieses Besondere, das ist auch, glaube ich, das, was das männliche Klientel bei uns schätzt. Und es ist teilweise auch so, dass die Jungs und die Männer bei uns in den Store treten, die Arme ausbreiten und sagen, Jungs, legt los. Und diese Freiheit ist, glaube ich, als Retailer schon sehr viel wert, als Verkäufer wirklich dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen, weil er es vielleicht durch seinen Bekanntenkreis oder durch Empfehlungen gehört hat, dass es dort eine Beratung gibt, die mehr ist als nur reines Reinreichen in die Anprobe und die Farbe würde vielleicht zu dem passen. Das ist schon echt ein Vertrauenssiegel, auf das wir sehr, sehr stolz sind.
Du hast ja jetzt gerade sozusagen umschrieben, dass ihr so ein bisschen der einsame Wolf in dem Segment in Düsseldorf seid. Und Köln ist ja auch in der Nähe und bietet ja eine große Retail-Landschaft. Wie ist Köln aufgestellt dahingehend?
Köln ist, glaube ich, aus der Sicht eines Düsseldorfers etwas urbaner. Das heißt, da gibt es einen Player wie den Overkill, da gibt es den Atelier, der im High-End-Bereich sehr, sehr stark aufgestellt ist, was, glaube ich, in Düsseldorf abgedeckt ist durch den Bräuninger und den Apropos, der allein schon der Königsallee ordentlich Konkurrenz macht. In Köln ist es etwas boutiquiger, womit wir in Düsseldorf, glaube ich, eigentlich nur zwei große Straßen haben, die so ein bisschen abseits vom Stadtkern sind. Das ist die Loretto-Straße und die Ackerstraße. Da findet man häufig diese Concept-Stores in unserem Look. Und das ist auch etwas, was wir immer mal wieder hören im Store. Wie seid ihr auf die Lage gekommen? Kommt ihr klar mit der Location? Und eigentlich wäre das so ein Store, der würde voll gut auf die Ackerstraße oder die Loretto-Straße passen. Aber uns war es wichtig, relativ zentral zu sein. Wir haben einen guten Blick in die Stadt. Es gibt auf der anderen Seite des Stores ist ein großes Ampelkreuz. Das heißt, viel, viel Autoverkehr. Glücklicherweise größtenteils stehen. Das bedeutet, die Leute, die vorbeifahren mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Fahrrad, weil wir auch sehr, sehr nah an der Rheinpromenade dran sind, sind gezwungen eigentlich in der Wartezeit bei uns am Store mal reinzuschauen. Und dafür müssen wir dann Sorge tragen, dass die Fenster und der erste Raum sehr entsprechend und einladend ist.
Apropos Frequenz, ihr seid ja auch eine Testride-Station für E-Bikes des Unternehmens Lemmo. Befruchtet das die Frequenz zusätzlich und wie viele Menschen kommen da vorbei, um mal eine Probefahrt vorzunehmen?
Ja, das war eigentlich relativ interessant. Also abseits von dem Punkt, dass wir achten, dass wir mit den Marken, die wir positionieren, etwas exklusiver bleiben, um uns auch abzugrenzen vom Angebot des E-Commerce und dem Angebot in der Stadt als solches, ist es halt auch wichtig, Schärfe und Profil reinzukriegen, abseits von Bekleidung. Und das hat natürlich irgendwie im simplen Gedanken bei uns gestartet mit, wir machen handgemachten Schmuck aus München. Wir machen Beauty aus Berlin. Wir machen Kerzen aus Schweden. Und zu Beginn des Stores war es eben gerade Thematik Fenster wichtig für uns zu sagen, okay, wie setzen wir ein Highlight? Und dann sind wir mit einem E-Motocross-Anbieter, Cake, wie der Kuchen auf Englisch damals, in Verbindung getreten. Das ist auch visuell ein sehr, sehr auffälliges E-Motocross. in Kontakt getreten und haben gefragt, ob die uns nicht so ein Motorrad mal leihen würden für ein paar Monate, so als Showpiece. Gesagt, getan. Ich glaube, von diesem Motorrad, was damals im Fenster war, sind über 1000 Fotos entstanden. Wir konnten immer von innen sehr schön beobachten, wie das wirklich das Highlight war und ein Eyecatcher für Leute, die vorbeigegangen sind, egal ob groß und klein, Männlein oder Weiblein. Und dann ist irgendwann Lemmo auf uns zugekommen. Und Lemmo ist kein E-Motorrad, sondern ein E-Fahrradanbieter aus Berlin letzten Jahres, der dort seinen eigenen Own-Operated Retail führt. Und die haben gefragt, ob wir solche Partnerschaften wie mit dem Motocross öfter machen und ob wir bereit wären, mit denen sowas Ähnliches auszuarbeiten. Gesagt, getan. Wir bieten bei uns seit Juli 2023 Testfahrten an. Zu dem Zeitpunkt Juli waren wir neben Berlin der einzige in Deutschland, bei dem man die Testrides wirklich machen konnte. Und das hat uns echt positiv überrascht. Wir waren naiv und blauäugig und dachten, na okay, dann kommen vielleicht ein, zwei Leute die Woche zu uns und wollen so ein E-Bike mal fahren. Ich glaube, Freitag damals im Juli wurde das freigeschaltet. Am Montag waren 2 Leute da, am Dienstag 3, am ersten Samstag standen 12 Leute da. Jetzt retroperspektivisch betrachtet, seit Juli hatten wir über 700 Testrides. Es kommen Leute aus Karlsruhe, aus Rotterdam, aus Den Haag, aus Osnabrück nach Düsseldorf gefahren, um für 15, 20 Minuten dieses E-Bike zu fahren. Und verkauft haben wir tatsächlich, glaube ich, 60. Interessanterweise natürlich jetzt rückblickend Dezember und November wenig, aber im August zum Beispiel haben wir mehr Fahrräder verkauft als der eigene Store von denen in Berlin selber. Jetzt sind wir die einzige Testride-Station von Lemmo, die kein klassisches Fahrradgeschäft ist. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass man vorher geschaut hat, okay, welchen Service bieten die Jungs? Wie sieht der ästhetische Anspruch an Store, an Ambiente aus? Und ich glaube, wenn man auch auf unsere Bewertungen bei Google mal schaut, 5 Sterne, blitzeblank, war das, glaube ich, für die auch wichtig zu sagen, okay, wir probieren mal wirklich so die Synergien zwischen Concept Store und E-Bike-Segment aus.
Und arrondierende Sortimente wie Beauty und Schmuck sind ja alle bei euch vorhanden. Auf was legt ihr noch Wert im Einkauf?
Uns ist es halt wichtig, eine Exklusivität zu schaffen. Nicht zwingend durch Preis, aber durch eine gute Selektion, die harmoniert. Und wir hören uns sehr viel an. Wir gehören nicht zur Kategorie Einkäufer, die nicht auf Mails antwortet. Es sei denn, es sind natürlich uniformelle Newsletter-Mails. Sondern wir schauen uns natürlich alles an. Und das ist auch, glaube ich, ein Aspekt, den man als Einkäufer heutzutage nicht verlieren sollte. Jetzt spreche ich natürlich auch so ein bisschen aus Agenturinhaberbrille. Die Kommunikation und das Vernetzen sollte da sein. Feedback, auch wenn die Zeit immer knapp ist, fairerweise zurückzugeben, schadet nicht. Auch ehrliches Feedback, das heißt, oft sagen wir auch, hey, vielen Dank für die Mail, wir haben uns das angeschaut, es passt aus folgenden Gründen eventuell nicht zu unserem Sortiment. Was man dazu sagen muss, Exklusivität, was das Angebot betrifft, weil wir uns dadurch natürlich auch ein bisschen unseren E-Commerce stärken, weil je weniger Anbieter es von diesem Produkt, dieser Brand im Markt gibt, desto mehr verkaufst du natürlich überregional. Und dann geht's uns, ja, wie der Slogan von The Cool schon sagt, um eine Selektion von Cool Goods. Das bedeutet, organischer Schmuck aus München, eine Person steckt dahinter, die mit Leidenschaft arbeitet, kurze Dienstwege. Wenn wir mit größeren Playern zusammenarbeiten, dann ist das Feedback, was wir vom Kunden auf die Ware kriegen, halt, oh, das ist jetzt wirklich Drycorn oder Seidensticker oder ich kenne NNO7 aus Kopenhagen, aber da sieht das völlig anders aus. Das heißt, die Brands bei uns neu zu entdecken, ist auch, glaube ich, wenn es kommerziellere sind, Hauptaufgabe von uns als Einkäufern und diese Brands wirklich zu stärken und zu inszenieren und ein Highlight zu platzieren.
Über allem steht bei euch ja der Community-Gedanke. Ihr fördert eine enge Beziehung zwischen euren Kundinnen und Kunden und möchtet, dass man den Laden nicht nur fürs Shoppen nutzt, sondern ja auch zum Zeitverbringen. Wie begegnet ihr da euren Kundinnen und Kunden, dass diese sich extra Zeit nehmen und entspannt in den Laden kommen und wirklich ja vor Ort auch länger verweilen?
Ich glaube, das ist so ein Aspekt, wenn jeder mal kurz in sich reinhört und darüber nachdenkt, wann er das letzte Mal stationär eingekauft hat und ein positives Einkaufserlebnis erlebt hat. Liegt das bei dem einen deutlich länger zurück, der andere kann sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Und ich glaube, wie man in der Nationalmannschaft sagt, die Tugenden, die wieder zurückzubringen, die einfach zum A und O gehören, damit startet es. Das sollte eigentlich Pflichtprogramm sein. Darüber sollte man eigentlich heutzutage, wenn man Retail betreibt, überhaupt nicht reden müssen. Das bedeutet, angefangen beim Store-Interieur, einladende Fenster, klar, durch Outfits, aber auch eine Inspiration für nicht nur ein Outfit, sondern auch, wie das Mobiliar gestaltet ist, wie das Licht inszeniert ist, wie man mit Interieur gearbeitet hat, wie die Ware präsentiert ist. Das heißt, es startet, glaube ich, im Großen und Ganzen mit einem einladenden Wow-Effekt, wenn ein Kunde einen Laden betritt. Wir sprechen da immer von dem Alice im Wunderland-Effekt. Man nimmt uns an den Haaren und lässt uns irgendwie in den cool Retail-Store fallen und dann ist es halt, okay, was entdecke ich oder was möchte ich als erstes entdecken? Ohne, dass es überladend wirkt, natürlich, man soll nicht erschlagen werden von Eindrücken, aber jede Lampe, jede Vase, jeder Tisch, alles erfüllt irgendwie einen faszinierenden Aspekt. Und ich glaube, damit startet es. Und dann sind es so simple Dinge wie jeden Kunden begrüßen. Wir sagen nicht Hallo und guten Tag, sondern bei uns geht es halt eigentlich darum, relativ schnell die persönliche Brücke zum Kunden zu brechen. Und das geschieht mit einfachen Fragen wie, was führt dich zu uns? War es der Zufall? Bist du gezielt gekommen? Kommst du auf eine Empfehlung? Und dann entwickelt sich ein ganz organisch nachhaltiges Gespräch, wo dann 15 Minuten später, 20 Minuten später die Frage aufpoppt, und was machst du beruflich? Und dann ist man schon auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und eines der schönsten Feedbacks, die wir haben, ist von Betrachtern, die im Store verweilen und dann neue Kunden den Laden betreten und dann wieder eventuell mit oder ohne Tüte den Laden verlassen, wird danach die Frage gestellt, waren das jetzt Freunde von euch oder waren das Kunden? Weil ihr eigentlich teilweise mit euren Kunden so umgeht, als wären es wirklich Freunde. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heutzutage wirklich vergessen wird. Die Menschen suchen Menschen. Man sucht Emotionen, man sucht Kontakt. Und ich glaube nicht, dass man das allein durch das Bewegen von Ware saisonal erreichen kann im Store, sondern wann hat mich das letzte Mal jemand emotional berührt? Sei es durch einen Tipp oder durch ein Kompliment. Und das in Retail-Atmosphäre verpacken, ist, glaube ich, etwas, was nicht abhanden kommen darf und sollte. Und einfach einen Mehrwert schaffen, indem man eben Getränke anbietet von A bis Z. Bedeutet, wir fangen mit Wasser an, dann geht's über Espresso, Kaffee, Limo, Wein, Bier und dann schmunzelt der Erste schon und dann ist man eigentlich schon, hat man das Eis gebrochen. Bis hin zu banalen Dingen wie, ich würde jetzt sagen, 30% der Personen, die bei uns das Geschäft betreten, kommen mit einem Hund. Und was kostet es jemanden, ein, zwei Hundesnacks parat zu haben? Weil ich glaube, das Herz des Herrchens geht durch den Hund. Und das sind so kleine Aspekte wie, ja, Änderungsservice. Wir kaufen unsere Hosen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezifischer, nur in Längen 34 ein. Das heißt, wir müssen nicht doppelte Länge kaufen, weil wir sagen, wir kaufen lieber lang und lassen dann anpassen, kürzen von uns selber. Wir arbeiten dann mit einer Änderungsschneiderei zusammen. Was auch wieder ein kleiner, marginaler Aspekt ist, aber wann hat jemand das letzte Mal vielleicht in einem Concept-Store eine Hose abstecken lassen? Wenn man jetzt nicht das High-End-Luxury-Segment bedient. Und das ist auch direkt eine Art Wertschätzung. Hey, da kniet sich jemand gerade irgendwie vor mich hin und steckt mir mit Nadel und Faden eine Hose ab, wo ich vorher gar nicht erwartet hätte, dass diese Person das imstande ist zu tun.
Ihr achtet dabei also sehr auf die kleinen Details und die kleinen Aufmerksamkeiten. Sind aber auch größere Dinge nötig wie Events?
Also ich glaube, ohne geht es eigentlich heutzutage nicht mehr. Angefangen bei Events, Aktivierungen, Partys, einfach das Zusammentreffen von Menschen und Communities, die eine Überschneidung in Interessen haben. Ich will nicht immer sagen gleiches Interesse, weil bei uns ist es ein ganz bunter Blumenstrauß an Menschen, der dann auf diesen Events zusammentrifft. Und das ist auch immer das Feedback, was man letzten Endes von den Besuchern bekommt oder den Leuten, die dann auf diesem Event waren. Dass es ein sehr entspannter, harmonischer Mix aus Menschen ist, die man eigentlich aus der Fashionbranche überhaupt nicht erwartet. Und es kostet Energie, ja. Man muss wirklich alle 2 Monate, alle 3 Monate nichts Großes zwingend machen. Manchmal ist es ein DJ, manchmal ist es nur ein Ausschank an Drinks, die draußen frisch zubereitet werden. Man sollte sich, glaube ich, pro Stadt immer einen lokalen Partner suchen, mit dem man solche Dinge realisieren kann. Uns war es halt wichtig, immer etwas den Kunden, die uns etwas geben, sei es durch einen Besuch, durch eine Instagram-Story unseres Interieurs, durch einen Kauf, durch eine Empfehlung, auch etwas zurückzugeben. Und diesen Mehrwert erreichen wir, glaube ich, dadurch, dass wir sagen, ey, alle paar Monate treffen wir uns bei uns. Wir sind Gastgeber, Getränke gehen auf uns, Musik-Act ist gestellt und dann geht's einfach nur um eine gute Zeit. Es ist kein Verkaufsevent. Trotzdem suchen wir uns immer eine Partnerbrand, die Co-Host an dem Abend ist, mit der dann ein etwas spezielleres Giving veranstaltet wird. Sind es jetzt Goodies? Ist es jetzt die besten 3 Outfits an dem Abend, werden prämiert? Das bedeutet, einfach eine gute Zeit zu haben. Wir machen es auch nie lange. Unsere Partys sind zwar als Partys betitelt, aber die beginnen um 19 Uhr, enden um 12 Uhr. Und dann ist auch gut. Und dann sind auch alle happy und hatten einen guten Abend. Und das, glaube ich, ist wichtig in einer Stadt wie Düsseldorf, weil die wenigsten, glaube ich, es noch heutzutage tun, weil letzten Endes am nächsten Tag stehen der Nikita und ich dann trotzdem sonntags dort und wischen den Boden und sammeln die Glasscherben auf und ähnliches, aber it's part of the game.
Du hast ja gerade schon kurz Insta-Stories angerissen und ihr seid ja auch aktiv auf Instagram. Wie wichtig ist Social Media beim Community-Building auch eben vor Ort im Retail?
Ich glaube, sehr wichtig. Und wenn jeder mal in seine Analysen geht, der einen Retail-Store betreibt und dort sich ein Mediaplan aufstellt, ist, Menschen sind das A und O. Wir kriegen es selber von unseren Leuten gehört. Jungs, zeigt euch öfter. Jungs, redet öfter. Ihr seid die Gesichter dahinter. Und dieses Social-Media-Gedanke, wir gehören ja zu einer etwas anderen Generation, Niki 35, ich 37. Wir sind nicht die Kategorie Nutzer, die sich dann dort wirklich hochfrequentiert von Tag zu Tag hinstellt und Outfit nach Outfit postet, sondern wir arbeiten da in einem etwas anderen Gedanken, einem qualitativ höheren Gedanken. Das heißt, wir nehmen uns, wenn unsere Lieferung ausgeliefert ist, wirklich Zeit, planen mit 3-4 Models ein eigenes Editorial, setzen uns dann irgendwie in den Showroom von Werner Pantone und N-Tradition und shooten unsere Visualisierung des Zielkunden, wenn du so möchtest. Und wir sind nicht sehr häufig, nicht täglich unterwegs, weil ich glaube, es ist schwer, durch diesen Algorithmus zu blicken. Auch wenn der ein oder andere dir sagt, ja, du musst sehr, sehr aktiv sein, mindestens 3-4 Mal die Woche ein Reel, so und so viele Stories am Tag. Wollen wir unsere Kunden, die, glaube ich, heutzutage auch überschwemmt werden von Instagram-Messages und Newsletters, nicht zu viel zumuten, sondern wenn man was postet, ähnlich wie bei uns im Store, wenn wir ein Event veranstalten, dann ist es etwas Besonderes. Und ich glaube, es ist deine Visitenkarte. Instagram darf man nicht unterschätzen, auch wenn natürlich jetzt der Segen Richtung TikTok geht und alle sagen, ihm ist TikTok, TikTok, neue Generation, neue Generation. Aber wer bewegt sich auf TikTok? Sollte man sich vielleicht auch vorher Gedanken machen. Wie viel Prozent der Kunden, die bei uns Stammkunden sind und den Store betreten, besitzen TikTok? Das heißt, es machen, nur um es zu müssen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Sondern man muss sich schon ein klares Konzept überlegen. Und die höchsten Likes und Zahlen in den Analysen, wenn wir eine Auswertung machen, finden statt, wenn wir unsere Kunden posten. Wenn wir die Leute, die in den Store kommen, wir nennen das immer so einen Community-Post, machen, wenn die abgelichtet sind. Weil ein gelbes Polo, ein Stricker auf den Boden zu legen und ein Foto zu machen und sagen, hey, der neue Artikel ist da, ist nett. Damit erreiche ich 4-5 Menschen, die vielleicht genau gezielt auf dieses Produkt gewartet haben. Aber ich glaube, heutzutage geht es nur über Emotionen, über People, übers Connecten. Und der Mensch ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der heutzutage immer mehr verloren geht. Wenn man darüber nachdenkt, natürlich in welcher Größenordnung wir sind. Wenn man jetzt so ein großer Tanker ist, ist sowas natürlich ganz anders und viel schwieriger zu realisieren, als wenn wir es in unserem kleinen Concept-Store im mittelständischen Kosmos spielen.
Euer Fokus liegt ja auf der Menswear. Somit habt ihr wahrscheinlich auch vermehrt einfach männliche Kundschaft. Sind die auch die loyaleren Kunden?
Im Grunde genommen würde ich das unterschreiben, weil Frauen tätigen Käufe deutlich emotionaler, sind aber, was Trends und Marken betrifft, deutlich wechselwilliger. Wir stellen das bei uns im Store fest. Die Frequenz bei uns auf der Woman-Seite, die jetzt marginal ist mit 2 Racks, ist relativ hoch. Das heißt, auch die Vielzahl an weiblichen Kundinnen, die weiß, dass wir eigentlich dedicated Menswear sind, kommt trotzdem wieder, weil sie unsere Kuration schätzen. Die sind deutlich emotionaler zum Kauf zu bewegen, weil eine Frau überzeugt sich auch mal einfacher selbst als ein Mann. Und die Männer, die bei uns in den Store kommen und einmal überzeugt sind von einer Hose, von einer Jacke, von einer Passform, von einer Qualität, die kommen auch wieder. Und das schönste Feedback, was man eben bekommt, wenn ein Kunde wiederkehrt und wir fragen, hey, bist du noch zufrieden mit deinem Einkauf? Bist du noch happy mit deinem Mohair-Cardigan oder ähnliches? Lautet die Antwort immer, ja, bin ich. Vielen Dank, dass du fragst. Und ich wurde auch ganz oft darauf angesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, ein besseres Marketing gibt es nicht. Wenn Fremde dich auf etwas ansprechen, was du vielleicht das erste Mal dich getraut hast zu kaufen, sei es jetzt die etwas weitere Hose, weil der Großteil der Männer immer noch mit Slim unterwegs ist. Und wenn man es da, glaube ich, schafft, 1-2 Zentimeter zu ergänzen und das Echo aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis und vielleicht von der Schwester, von der Freundin positiv ist, dann hat man dort einen Stammkunden gewonnen. Weil dann kehrt der Kunde wieder und sagt, ey, danke nochmal für den Tipp. Ich weiß, es hat euch viel Arbeit gekostet, viel Schweiß, mich davon zu überreden, dass eine gerade Hose mit einem rosa Stricker funktioniert. Aber das Feedback ist immens. In welchen Farben gibt es das Ganze noch? Und ich glaube, das beantwortet sehr simpel die Frage, ob die Männer loyaler sind.
Ja, wir nähern uns auch dem Ende. Hast du zum Schluss noch ein Highlight aus deiner Zeit als Unternehmer, das du mit uns teilen möchtest?
Ja, das ist eine relativ skurrile Geschichte. Also Bevor wir den Store aufgemacht haben, habe ich ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich zu differenzieren und abzugrenzen. Und das hat in einem kleinen Detail gemündet, was unsere Kaffeetassen sind. Das bedeutet, der Kunde, den wir fragen, ob er Interesse an einem Espresso oder einem Kaffee hat, der kriegt das aus einer ganz speziellen Tasse. Und die Geschichte dazu ist, unsere Stilistik im Store ist sehr chrom geprägt, sehr Edelstahl geprägt mit ein, zwei Pop-Stilistiken, sodass es nicht zu kühl, zu Marmor, Stahl, Balenciagerisch wird. Und dann war es natürlich logisch für uns zu sagen, okay, machen wir eine Siebträgermaschine in einem Chrom-Look oder nicht. Haben uns dann letzten Endes der Praktikabilität halber für eine Kapselmaschine entschieden. Aber dann mussten die Tassen halt irgendwie dazu stimmen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Chrom-Espresso und Chrom-Kaffeetassen. Gab es zu dem Zeitpunkt so nicht zu erwerben. Und bin dann ausgewichen auf eBay Kleinanzeigen. Also das muss man auch sagen, dass ein Großteil des Stores aus Mobiliar besteht, was schon existierte, nur eben zusammen kuratiert wurde. Gut, dann habe ich mir 10 Tassen zusammengekauft von verschiedenen Verkäufern, die jetzt alle irgendwie auch unterschiedlich sind, weil nicht einheitlich. Und dann kam zu Beginn nach dem Opening immer die Frage auf, wo habt ihr die her, wo habt ihr die her, wo habt ihr die her? Und die Antwort lautete immer eBay Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen. Und dann haben wir uns mal irgendwie die Ruhe genommen und nach einem Produzenten geschaut, der diese Kaffeetassen vielleicht auch anfertigen kann, weil das ja anscheinend ein Produkt ist, auf dem hohes Interesse und hohe Frequenz herrscht. Gesagt, getan. Juni letzten Jahres haben wir die Chrom Coffee Cups, wenn man so möchte, so ist der offizielle Titel, ins Leben gerufen, haben bis dato jetzt 700 verkauft. Und wir sprechen davon nicht immer nur stationär, sondern der Großteil passiert online. Und das hat halt wirklich angefangen mit einer Influencerin in Kopenhagen, dem wir das Ganze zugeschickt haben als Seeding. Die hat das auch hoch multipliziert und da sind so spannende Geschichten entstanden wie Tassen, die nach Texas verkauft werden oder nach Hawaii, Portugal, nach Jerusalem. Und ja, dann das Highlight, worauf ich eigentlich hinaus wollte, entschuldige das lange Intro, Janis, ist, dass Matilda Jerf, das ist, glaube ich, hat man mir sagen lassen, eine der wichtigsten skandinavischen Influencerinnen mit 3,1 Millionen, hat diese Tasse auch gepostet und dann hat sich das wirklich hoch multipliziert. Bis ins ja, Tausendfache, möchte man schon fast sagen. Und damit haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz süßen Sweet Spot getroffen, zu dem jetzt in den kommenden 2 Wochen Ende März auch was sehr, sehr Interessantes in New York stattfinden wird. Also das ist so eine Story, auf die wir stolz sind und die uns gezeigt hat, dass wenn man sich ganz genau überlegt und auch wirklich Liebe ins Detail steckt, sei es jetzt auch nur die Kaffeetasse, was daraus eigentlich wachsen kann.
Ja, und gibt es noch was, was du anderen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, man sollte sich, bevor man gründet, ganz klar visualisieren und skizzieren, was man vorhat. Also was ist mein USP? Was ist mein Mehrwert? Wie trete ich heran? Wie distanziere ich mich von anderen? Nachdem das, glaube ich, geschehen ist, ist es halt wichtig, klein zu starten, organisch. Und jetzt kommt etwas, das sagt, glaube ich, jeder Gründer, man wird viel Energie brauchen. Man muss umtriebig sein. Man muss aktiv und agil bleiben und man darf auf keinen Fall die Geduld verlieren. Weil es gibt so einen ganz tollen Satz von Ronnie Feek, das ist der Gründer von KISS aus New York. Und der hat gesagt, 50% der Konkurrenz wird man outperformen, allein durch die Tatsache, dass man weitermacht. Das heißt, Geduld und langer Atem sind, glaube ich, 2 Dinge. Gerade wenn man stationär gründet, da muss man erst wirklich hinkommen, dass die Stadt weiß, dass es da etwas Neues gibt, dass es da etwas Besonderes gibt. Die Qualität der Arbeit sollte immer auf höchstem Level sein, auch wenn es wirklich kräftezehrend ist. Und wir sind Freunde von Neuem. Das bedeutet Partnerschaften mit E-Bikes, Partnerschaften mit Cafés, Chrom-Kaffeetassen. Also man sollte sich seine eigene kleine Welt wirklich zusammen kuratieren, um eine Besonderheit zu generieren und wirklich dem Kunden es schmackhaft zu machen, eine Fahrt, vielleicht das Bahnticket, einen Parkplatz, schlechtes Wetter etc. in Kauf zu nehmen, um den Store zu betreten. Und wir sagen immer so schön, man sollte nicht nur über den Tellerrand hinaus blicken, sondern vielleicht auch aus dem Küchenfenster.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr Lola Clothing und The Cool weiterentwickelt und was für Neuigkeiten uns in Zukunft von euch erreichen. Boris, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in das spannende und vielschichtige Business, das ihr führt. Ich wünsche alles Gute für dich und dein Business.
Vielen Dank, Janis. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude und ich hoffe, dass der ein oder andere etwas aus unserer Geschichte mitnehmen konnte.
Das war Boris Mirkovic, Co-Founder von Lola Clothing und The Cool. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Sie haben Fragen und Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wen Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Hertel. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.